Film gedacht.
Ein herzliches Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Ich bin Antje Wessels und ich heiße euch herzlich willkommen zur nunmehr dritten Ausgabe des Filmgedacht-Podcasts. Warum Filmgedacht? Wie nachgedacht? Nur mit Film. Und ich bin nicht alleine hier, das wisst ihr ja schon, wenn ihr schon die ersten zwei Ausgaben gehört habt. Denn das hier ist ein Gemeinschaftsprojekt von mir, der Esel nennt sich normalerweise zuletzt, aber sonst ist die Moderation nicht so flüssig, und von Sydney Schering, der mich wieder einmal, virtuell gegenüber sitzt. Hallo, Sydney.
Hallo, Antje. Ich meine, dadurch, dass wir zwei Leute sind, bist du ja so oder so im Eimer, weil die einen finden es arrogant, wenn man sich zuerst nennt, und die anderen finden es arrogant, wenn man sich zuletzt nennt, weil das Letzte kommt zuerst. Insofern, du kannst es dir aussuchen, ob du dich selbst zuerst vorstellst oder mich zuerst. Irgendwer wird dir da einen Strick draus drehen.
Genau. Die Leute, die die letzten beiden Ausgaben gehört haben, die haben das Ganze ja schon mitbekommen. Aber da wir erst die dritte Ausgabe heute haben, kann es ja immer sein, dass Leute das erste Mal reinhören. Und deshalb nochmal eine kleine Erinnerung. Was machen wir eigentlich? Wir haben uns mit Filmgedacht überlegt, dass wir in jeder Folge ja über ein ganz spezifisches Thema sprechen möchten, genau. Das kann hin und wieder eine Theorie sein, die einen bestimmten Film umgibt. Das kann aber auch eine Interpretation sein. Das kann eine, sehr themenspezifische Analyse sein und so weiter und so fort. Wir haben in den letzten beiden Ausgaben einmal über Tenet gesprochen und einige Theorien zu Tenet auf ihren Möglichkeitscharakter quasi abgeklopft. Und wir haben in der letzten Ausgabe, das war eine etwas kürzere, die Pixar-Theorie abgehandelt. Also die Fan-Theorie, dass alle Filme im Pixar-Universum zusammengehören. Und ich kann an dieser Stelle schon mal verraten, wir haben eine allgemeingültige Antwort darauf gefunden. Also es lohnt sich auf jeden Fall, die letzten Folgen nochmal anzuhören. Und dann hätten wir das Ganze, die Eigenwerbung quasi, schon mal abgehakt. Beziehungsweise wir führen sie an dieser Stelle noch ein bisschen weiter, einfach damit man den ganzen organisatorischen Quatsch direkt im Vorfeld dann einmal durch hat. Denn wenn man es ans Ende hängt, ist die Gefahr ja groß, dass geskippt wird. Deshalb machen wir das Ganze jetzt. Denn wir sind natürlich für euer Feedback jederzeit dankbar, wahlweise über die Filmgedacht-Accounts bei Twitter, bei Instagram, und wir haben einen Letterboxd-Account angelegt, allesamt unter dem Namen Filmgedacht. Wer hätte gedacht, das war doch frei. Wer aber mit uns konkret in Kontakt treten möchte, der kann das ebenfalls tun. Und wie kann man das denn bei dir machen?
Auf Twitter als @SirDonnerbolt. Das ist ein Vorfahr von Donald Duck, wenn jemand fragt, wie ich auf diesen Nickname gekommen bin. Oder auf Instagram unter Sydney_Schering.
Wunderbar. Und bei mir gilt das Ganze ebenfalls, nämlich unter Twitter und Instagram bin ich verfügbar unter Antje Wessels. Kann man sich also relativ leicht merken. Und ich bin jetzt zweimal gegen das Mikro gestoßen. Es tut mir sehr, sehr leid. Ich werde jetzt nicht mehr so sehr gestikulieren. Und das Ganze hier wird präsentiert von Fred Carpet, also möchte ich da auch noch mal kurz darauf hinweisen, die Freds, wie wir sie nennen, unterstützen uns hier an dieser Stelle mit Technik, mit Veröffentlichung, mit Produktion, da sind wir sehr, sehr dankbar für, deshalb gerne auch mal schauen auf fredcarpet.com und natürlich jederzeit auf dem Fred Carpet YouTube-Kanal, wo es auch zum Beispiel meine frische Filme-Podcasts oder meine frische Filme-Rankings jede Woche neu gibt. So, jetzt sind wir fertig und ich würde sagen, zur Einstimmung in das Thema, aber auch einfach generell in diese Unterhaltung, haben wir ja gesagt, wir werden jede Ausgabe zunächst über einen hoffentlich aktuellen, im besten Fall, Film sprechen, weil wir wollen an dieser Stelle ja auch sehr gerne Werbung machen dafür, dass die Kinos wieder aufhaben oder dass irgendwelche Blu-rays oder was auch immer erschienen sind. Und ich darf an dieser Stelle ausnahmsweise mal den Anfang machen. Zumindest machte das in unserer Vorabstruktur ein wenig mehr Sinn. Denn ich habe zuletzt den Film Und täglich grüßt die Liebe gesehen. Das ist ein Film, auf den ich mich sehr, sehr gefreut habe, weil der Trailer einfach so wahnsinnig süß aussieht. Und es geht darin um einen Mann, gespielt von Rafe Spall, den man unter anderem aus Das Hält kein Jahr oder auch The Ritual kennt. Und dieser Mann hat irgendwann das Problem, dass er ausgerechnet an seinem Hochzeitstag anfängt, alle paar Minuten für ein Jahr in die Zukunft zu reisen. Und da sieht man dann auch schon direkt, dass der Titel Und täglich grüßt die Liebe natürlich auf der einen Seite auf Und täglich grüßt das Murmeltier anspielt, aber der Originaltitel Long Story Short, ja, fasst es tatsächlich ein bisschen besser zusammen, worum es hier geht. Und ja, in diesem Film geht es halt, habe gerade schon gesagt, was der Plot ist. Und in diesen Jahren, die halt in Zeitraffer um ihn herum vergehen, muss er mit anschauen, was aus seiner Ehe geworden ist mit seiner geliebten Frau von Sarah Newman gespielt, die ich zum damaligen Zeitpunkt noch nicht kannte. Und die Chemie zwischen den beiden ist ganz, ganz süß, ganz, ganz wundervoll. Es steht tatsächlich so ein bisschen in Tradition mit About Time, beziehungsweise alles eine Frage der Zeit. Ist so ein bisschen, ja, natürlich vom Konzept her ein bisschen anders, aber von der Liebe zum Detail und vom Umgang mit dem Thema Zeit hat er mich sehr an diesen Film erinnert. Und wer wirklich Glück hat, ich fürchte, dass der Film mit sehr geringer Kopienanzahl an den Start geht, weil auch kaum Werbung für ihn gemacht wird. Aber wer richtig viel Glück hat, der kann den Film vielleicht sogar noch im Kino sehen. Auch wenn ich die Wahrscheinlichkeit für sehr gering halte, denn der Film ist bereits seit dem 8. Juli erhältlich im Kino, beziehungsweise zu sehen im Kino. Und vielleicht habt ihr ja, wie gesagt, Glück. Und apropos Pressevorführung, Sydney, du hattest gerade deine letzte Pressevorführung, wenn ich mich recht entsinne.
Genau, ja, wir machen jetzt hier gerade so ein bisschen Firlefanz mit der Zeit, dadurch, dass wir... Das kann man ja ruhig sagen, wir produzieren ein bisschen vor.
Genau.
Aus Termingründen. Und zu dem Zeitpunkt, wo das hier erscheint, werde ich schon viele weitere Pressevorführungen gehabt haben. Aber aktuell war das meine letzte Pressevorführung. Und wenn dieser Podcast zu dem Zeitpunkt erscheint, zu dem wir geplant haben, dass er erscheint, ist dieser Film aktuell im Kino. Ich habe mir Zensor angeschaut. Einen britischen Horrorfilm, der zur Höhezeit der Video-Nasties-Panik stattfindet. Also Video-Nasties ist, denke ich, ein Begriff, oder, Antje?
Ich glaube tatsächlich nicht. Vielleicht kenne ich es aber unter einem anderen.
Okay, Video-Nasties, das war dieser Zeitpunkt, als vor allem konservative Parteien und KulturwächterInnen gesagt haben, diese ganzen Horrorfilme.
Ah, okay, ich weiß.
Die machen die Leute brutal und gewalttätig und deswegen müssen wir radikal alles wegkürzen. Und es ging vor allem halt um Horrorfilme, die für Video produziert wurden. Und
da gibt es doch auch diese ganz berühmte Doku, die im öffentlich-rechtlichen Fernsehen damals lief. Erinnerst du dich? Wie hieß die denn noch? Die hatte wirklich ein... Während du weitererzählst, werde ich mal googeln und das Ganze als Tipp, weil ich meine, die ist bei YouTube erhältlich, gleich rausposaunen. Aber erzähl ruhig erstmal weiter.
Ja, der Film handelt von einer dieser Zensorinnen, die halt bei der britischen Variante der FSK da sitzen und wirklich mit Stift und Notizblock gezückt sich die Horrorfilme angucken und dann so sagen, ja... Also wie da dieses Auge rausgelöffelt wird aus dem Schädel, das müssen wir schneiden. Die Enthauptung, 10 Bilder kürzer und so weiter und so weiter. Und interessant ist, einerseits, der Film zeichnet kein einseitiges Bild von Zensoren, weil du hast da wirklich ein paar Leute, die sagen, ach, die Enthauptung muss drin bleiben, weil da und deswegen und so weiter. Aber die Hauptfigur ist wirklich richtig stocksteif, findet alles, was mit Brutalität zu tun hat, scheiße. Und nach und nach wird ihr Leben aber genau zu so einem dieser Filme, die sie verabscheut. Und das ist deswegen interessant. Erstens, ich finde, das ist ein schöner Filmtipp für alle, die es ein bisschen anders haben wollen, wenn ihr den aktuell erwischt. Aber es passt insofern zu unserem aktuellen Thema, denn die Pressevorführung war absolutes Chaos. In der Einladung stand ein Kino, in dem sonst nie Pressevorführungen stattfinden. Und ich dachte so, ja gut, vielleicht ist das typische Pressevorführungskino noch geschlossen oder aus irgendwelchen Gründen ist es vielleicht nicht Corona-konform oder so. Und dann stehe ich da vor dem Kino und denke mir so, ja, also so langsam müssten die mal aufmachen. Bis mir dann der Besitzer dieses Kinos entgegenkommt, der so, was willst du denn hier? Wir haben nicht auf. Ich so, ja, wir haben doch heute eine Pressevorführung. Nee, das findet in dem Kino statt, wo die sonst immer stattfindet. Das stand aber nicht in der Einladung. Also schnell durch die halbe Stadt gedüst, um noch da anzukommen. Und das passt insofern zu unserem heutigen Thema, denn aktuell haben wir ja so eine Phase zwischen Corona. Sind wir mal ehrlich, die nächste Welle wird wieder kommen. Aber aktuell haben wir so ein bisschen Öffnungen. Und ich realisiere, dass ich das ganze Planungschaos an Pressevorführungen nicht vermisst habe. Es gab auch eine andere Pressevorführung neulich, die hat 45 Minuten später begonnen, als sie beginnen sollte. Und ich liebe Kino. Ich bin froh, dass wir aktuell wieder ins Kino können, wir Filme schauen können, ohne riesige Wasserzeichen im Bild, wie wir es in den letzten Monaten machen mussten. Aber ich habe das Gefühl, während der ganzen Lockdowns haben die Leute vergessen, wie man so eine Pressevorführung plant. Das habe ich nicht vermisst.
Geht mir insofern nicht ganz ähnlich, weil ich hier schon das Gefühl habe, die geben sich alle sehr, sehr Mühe, was die Planung und so angeht. Dass sie zum Beispiel vor kurzem, ich hatte einen 3 Tage Pressevorführungstermin mit Peter Hase 2, mit Black Widow und mit Fast and Furious 9. Und das war alles im selben Kino. Also ich kann mir halt schon vorstellen, früher wären die alle in unterschiedlichen Kinos gewesen und wir hätten zwischendurch immer durch die Stadt fahren müssen. Aber ja, wie du schon sagst, diese ganze Zeit aktuell, die fühlt sich so schwammig an und irgendwie so, was du schon sagtest, auf der einen Seite wird es halt gerade normal und auf der anderen Seite hat man so das Gefühl, man wartet nur darauf, dass es wieder in den ursprünglichen Zustand zurückkehrt. Und ich habe vor einer Weile einen Tweet, veröffentlicht, wo ich halt mal wirklich, das hat mich wirklich interessiert, wo ich halt mal gefragt habe, ey, geht das eigentlich noch jemandem so, dass er irgendwie, so blöd das klingt, ein bisschen überfordert ist, dass Corona gerade in Anführungsstrichen irgendwie so als vorbei gilt und man versucht, sich wieder im regulären Alltag zurechtzufinden. Und ich momentan gar nicht so richtig weiß, wo ich denn noch die ganzen Pressetermine unterbringen soll, was natürlich ein super privilegiertes Problem ist, wenn man mal ehrlich ist. Aber ja, irgendwie ist das gerade eine komische Zeit und dass wir so auf dem Thema Zeit rumreiten, das hat einen Grund, den werde ich euch nennen, nachdem ich euch gesagt habe, dass die Doku, von der ich sprach, Mama, Papa, Zombie heißt, ist tatsächlich eine Doku aus dem ZDF aus dem Jahr 1984, ist uncut bei YouTube abrufbar und da geht es dann tatsächlich um das Thema, von dem du gerade gesprochen hast. Und dann hören wir mal auf, um dieses Zeitthema herumzuschlawenzeln. Das ist ein sehr, sehr schönes Wort, sollte man viel öfter verwenden. Denn was hat es denn nun mit der Zeit auf sich, Sydney?
Ja, wir haben ja jetzt schon 2 Ausgaben lang euch darum gebeten, doch bitte 16 Stunden Ewigkeit zu gucken, weil wir den heute quasi als Aufhänger unseres großen Themas nutzen wollen. Und wenn ihr das getan habt, dann sitzt ihr gerade die ganze Zeit irgendwo in der Gegend rum und nickt mit dem Kopf so, ja, ich habe verstanden, darum Zeit, ja. Es ist ein wunderschöner Film und wenn ich mich richtig erinnere, habe ich ihn dir damals empfohlen
Das stimmt,
und ich
ja.
weiß, dass du ihn mochtest. Wir haben aber sonst nicht größer über ihn gesprochen. Da würde mich interessieren, wusstest du damals, worum es geht?
Nein, ich wusste tatsächlich nicht, worum es geht. Und das fand ich zum damaligen Zeitpunkt auch wirklich gut. Beziehungsweise dieser finde ich immer noch gut. Aber ich fand es halt, es passte zur Erstsichtung. Sichtung finde ich für Filme doof, aber in diesem Fall benutze ich diesen Terminus einfach mal. Es war halt bei der ersten Sichtung insofern praktisch, als dass der Film ja einsteigt mit einer Szene, die sehr, ich sag mal so, wenn man weiß, dass es ein Zeitschleifenfilm ist, dann steht diese Szene halt stellvertretend für das Zeitschleifenkino, weil in ganz vielen anderen Filmen so eine Szene auch kommt, aber wesentlich später. Wenn man nämlich merkt, dass die Figur, die jetzt in der Zeitschleife ist, dass die sich langsam damit arrangiert hat und halt schon alles Mögliche ausprobiert hat und halt jeden Ablauf dieses Tages aus dem FF kennt. Und das wird halt hier sehr früh in diesem Film schon veranschaulicht. Und da war ich halt sofort hooked, weil ich mag das Thema Zeitschleife unfassbar gerne, auch wenn man ja sagen muss, dass es in letzter Zeit Überhand genommen hat. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich habe das Gefühl, wer sich an einen Zeitschleife-Film macht, der ist mittlerweile A bestrebt, das Ganze schon irgendwie in ein kreatives Setting zu passen, beziehungsweise ein bisschen abzuwandeln. Deshalb auch das Eingehen eben auf Und täglich grüßt die Liebe, weil man ja da sagen muss, allein schon der Titel verspricht irgendwas mit Zeitschleife, aber hier geht's ja noch mal, wird ja noch mal ein bisschen anders mit der Zeit experimentiert. Und was wir halt bisher alles hatten, wir hatten Horrorkino, wir hatten Sci-Fi-Kino, wir hatten Rom-Com. Also wir hatten halt wirklich alles, was man sich irgendwie mit Zeitschleifen vorstellen kann. Und da ist 16 Stunden Ewigkeit wirklich ein schönes Beispiel für, weil er ein bisschen aus der Struktur ausbricht. Nicht aus dem Thema an sich, aber aus der klassischen Zeitschleife-Filmstruktur. Wie ich ja schon sagte, erste Szene direkt, eine, die normalerweise irgendwie im Mittelteil kommt. Und er hat unfassbar niedliche Figuren. Er hat auch einen sehr schönen Umgang hier mit dem Thema Zeit. Denn man kennt ja bei Zeitschleifenfilmen die typische Dramaturgie, beziehungsweise sehr so dieses typische Thema, die Figur, die diese Zeitschleife heimsucht, nenne ich es mal. Die muss im Laufe des Films irgendetwas ändern, um diese Zeitschleife zu unterbrechen. Das sind in der Regel nicht die sympathischsten oder die Ecken- und kantenlosesten Figuren, die in Zeitschleife-Filmen so die Hauptrolle spielen. Und auch da unterscheidet sich 16 Stunden Ewigkeit ein Stück weit, aber da werden wir dann gleich noch drauf eingehen. So oder so, um es nochmal zusammenzufassen. Es ist ein wirklich sehr, sehr schöner Film, insbesondere halt für Liebhaberinnen und Liebhaber des Genres Zeitschleifenfilm. Aber auch ganz, ganz toll besetzt und wirklich sehr liebevoll gespielt mit schönen, einzelnen, sehr detaillierten Beobachtungen. Und ja, kann ich absolut jedem empfehlen. Wobei im besten Fall habt ihr den Film natürlich schon geguckt.
Genau.
Und wer es aber noch nicht getan hat, auf jeden Fall mal reingucken.
Mich würde ja auch mal wirklich interessieren, was die Leute jetzt denken, die den Film geschaut haben, wissend, worum es geht. Weil die Trailer haben es, glaube ich, verraten und mittlerweile ist er ja ein paar Monate alt. Dadurch kann man vielleicht durch Kritiken oder sonst was mitbekommen haben. Vielleicht sitzt ihr da gerade und lacht uns aus, dass wir das nicht sofort realisiert haben, dass das ein Zeitschleifenfilm ist. Aber ich möchte euch nochmal in Erinnerung rufen. Der Film kam im Februar raus. Also gerade wieder mitten in Lockdown Brain. Und ich habe mir den Film mal mitten in der Nacht angeschaut und da haben wir halt ich deute schon mal etwas voraus, worauf wir später eingehen. Vermeintliche Hauptfigur, Mark, gespielt von Kyle Allen. Und der geht halt ins Esszimmer. Ein Vater sitzt da, seine jüngere Schwester, und der ergänzt deren Sätze und ein bisschen so neunmal klug erklärt er seinem Vater, wie das Kreuzworträtsel weitergeht. Und für mich war das halt so einfach, ja, das ist einfach ein absolut eingeschliffener Alltag. Der ist gelangweilt von seinem Vorstadtleben vielleicht, weil ich wusste, es ist eine Teenie-Komödie oder nee, nicht Teenie-Komödie, jugendlichen Romantik-Komödie. Also dachte ich, vielleicht geht's darum irgendwie so. Und erst wenn er das Haus verlässt und dann halt, während er auf dem Fahrrad durch die Gegend fährt und dann Leuten zum Beispiel Dinge erklärt, die er nicht wissen kann. Zum Beispiel, dass jemand sein Autoschlüssel irgendwo in der und der Tasche im Anorak hat, dann realisiere ich, ah, hoch, wir sind in einem Zeitschleifenfilm. Hoch, wir sind in einem Zeitschleifenfilm, der schon damit beginnt, dass die Figur schon mittendrin in der Zeitschleife ist, was ja, wie du schon sagtest, eigentlich sehr selten ist. Es gibt sonst nur, das ist eigentlich ein ähnlicher Film, da mittlerweile wissen alle, dass es ein Zeitschleifenfilm ist, oder? Weißt du, welchen ich meine?
Meinst du den mit dem Herren aus, wie heißt er, Brooklyn
Brooklyn
Nine-Nine?
Nein. Ja,
Genau, ich glaube auch
Palm
mittlerweile hat sich
Springs.
das rumgesprochen, ja.
Mittlerweile hat es ja rumgesprochen. Eigentlich sonst nur Palm Springs. Und das ist eigentlich sehr ähnlich. Und ich finde da faszinierend. Ich finde Map of Tiny Perfect Things, wie er ja im Original heißt, spielt da am Anfang etwas mehr auf die Alltäglichkeit an. Weil die erste Szene, wo er schon so perfekt eingeschliffen ist, da wird das nicht so sehr auf Pointe gespielt, dass er schon alles weiß. Und in Palm Springs, wenn man das erstmals sieht, wenn Andy Samberg da so auf der Hochzeit Leuten schon den Stuhl unter den Hintern stellt, bevor die umkippen, auch wenn es erst später ausgesprochen wird, dass er in der Zeitschleife ist, wird es viel früher klar, weil es so ein bisschen übertönter ist, weil er quasi mit diesem Wissen durch die Gegend geht, ich bin hier der Einzige, der weiß, dass er in der Zeitschleife ist und ich habe jetzt Spaß damit, während Mark in 16 Stunden Ewigkeit, das versucht eher so, ja, das ist jetzt mein Alltag und gehe da jetzt meine Übung durch. Und dann für die, die den Film immer noch nicht gesehen haben und jetzt noch mal einen letzten Anreiz, jetzt auf Pause zurück und den Film zu gucken. Nach 10 Minuten Film von insgesamt unter 100 taucht dann die andere wichtige Figur auf, gespielt von Catherine Newton, Margaret, und dann kommt halt raus für Mark, hey, ich bin nicht der Einzige, der weiß, dass das hier eine Zeitschleife ist, weil meine alltägliche Routine wird gerade von diesem Mädel unterbrochen, die auch weiß, dass alles, was sie macht, eigentlich unwichtig ist, weil es am nächsten Tag resettet wird. Und die beiden finden halt zueinander. Und dann geht es sehr lange, vermeintlich darum, ob die beiden jetzt nur Freunde werden wollen oder sogar nur Bekannte bleiben oder doch ein Pärchen werden. Und ich allein einfach mal an der Oberfläche gesprochen, finde ich an dem Film halt so schön. Ich finde die Chemie so super. Ich glaube den beiden Figuren, warum sie sich ineinander verlieben, aber auch ein bisschen immer wieder auf die Bremse drücken.
Genau, absolut. Und um noch mal ganz kurz zu ergänzen, Palm Springs, von dem wir gerade sprachen, ist seit dem 9. Juli auf DVD und Blu-ray erhältlich. Also es hat relativ lange gedauert, aber man kann ihn mittlerweile sehen. Wir kriegen hier auch kein Geld für, dass wir das sagen, aber man möchte ja, wenn man schon den Anreiz bietet, ey, guck den mal, möchte man ja auch, wollen die Leute ja meistens wissen, wo man den gucken kann. Also momentan DVD, Blu-ray. Wer weiß,
Und
wir
als Leih- und Kaufstream kann man ja noch mal ein bisschen früher heraus. Also auch daher ein Grund, dass man den schon was länger kennen könnte. Und der wurde ja auch mehrfach verschoben und lief auf Festivals.
Genau, und wer weiß, vielleicht ist er ja zu diesem Zeitpunkt schon bei irgendeinem Streamingdienst so weit im Voraus, wie wir aufzeichnen. Mal gucken.
Und so spontan, wie die manchmal einkaufen.
Ja, genau. Ja, wie stehen wir denn quasi, ja, zu Zeitschleifenfilmen generell? Also ich habe es ein bisschen schon vorweggenommen, dass ich generell sehr großer Zeitschleifenfilm-Fan bin. Aber wie sieht denn das bei dir aus?
Ja, ich auch, denn ich finde, dass durch das Thema erlaubt sich dieses Subgenre, dass es so repetitiv ist. Weil manche werfen zum Beispiel Rom-Coms vor, die sehen, die laufen ja alle gleich ab. Andere mögen Actionfilme nicht, weil die alle gleich ablaufen. Und wenn du Zeitschleifenfilm vorwirfst, dass die alle gleich ablaufen, dann so, das ist das Thema. Das kannst du ihnen nicht vorwerfen. Und obwohl die halt alle eine ähnliche Struktur haben, weil irgendjemand ist in einer Zeitschleife gefangen und irgendwann ist man genervt davon und will da raus, als Hauptfigur solcher Filme. Ich finde, nach einer Zeit, wo alle sich sehr stark an Murmeltier abgearbeitet haben und quasi, oh, Murmeltiertag, aber es ist nicht der Murmeltiertag, sondern Weihnachten oder Halloween oder mein Geburtstag oder sonst was. Es gab ja sehr viele billige Fernseh- und DVD-Filme in so in die Richtung. In den letzten Jahren, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, wurden die sehr kreativ. Edge of Tomorrow ist komplett anders als Murmeltier. Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie. Ist die ja, melodramatische, klingt so negativ, ich mag den ja sehr, aber es ist wirklich die sehr kummervolle Variante eines Zeitschleifenfilms und sehr mit Bedauern gefüllt. Dann Happy Death Day hingegen ist eine super Slasher-Komödie, die aber auch, finde ich, einen sehr schönes Herz in sich trägt, weil es da so ein bisschen darum geht, dass die Protagonistin Tree, die lernen wir ja so als Mädel kennen, das wäre normalerweise in so einem Slasher-Film eine der ersten, die
Auf
stirbt.
jeden Fall, ja.
Die feiert, die ist sauer auf jeden, ist rotzfrech und sowas. Und dadurch, dass sie diesen Tag immer und immer wieder erlebt und wir sie deswegen länger kennenlernen, realisieren wir, dass die halt ein riesen Päckchen zu tragen hat durch ihre persönliche Vorgeschichte. Und dadurch, während sie halt versucht, einfach diesem Killer zu entkommen, den sie jeden Tag wieder tötet, setzt sie sich einfach mal damit auseinander, warum sie so eine Zippe geworden ist. Und diese introspektive Teil würde in so einem normalen Slasher schwer funktionieren, erst recht in einer Slasher-Komödie. Und durch dieses Zeitschleifen-Element funktioniert das erst. Daher, ich mag Zeitschleifen-Filme, die bringen Möglichkeiten in Figurenkonstellationen, die man so sonst nicht hätte.
Genau, und ich finde, was man dem noch ergänzen kann, das hat man auch gerade so ein bisschen rausgehört. Ich finde, wenn man sich für einen Zeitschleife-Film entscheidet, dann ist das quasi der fairste Deal eigentlich, den der Film mit einem macht, weil wenn man halt weiß, es geht um Zeitschleifen, dann kennt man natürlich auch so zumindest grob die darin verhandelten Themen auch. Weil man muss ja sagen, darin sind sie sich ja alle schon einig, dass halt einfach die Figuren einen Wandel durchmachen, beziehungsweise auch dramaturgisch einen Wandel durchmachen müssen, damit der ganze Film vorangeht. Also da gibt's ja relativ wenig. Es gibt auch Filme, bei denen ist es nicht so und auf die kommen wir auch noch zu sprechen, aber in den meisten Fällen läuft's ja schon ein bisschen darauf hinaus, würde ich sagen. Was ich aber völlig in Ordnung finde, muss ich sagen.
Ja, absolut. Und interessant finde ich ja auch eigentlich, ich glaube, was daran so reizvoll ist, schreit ein, wenn ich schon zu weit vorweggreife, aber ich finde, so Zeitschleifenfilme sind immer so ein bisschen auch eine Metapher fürs Leben.
Ja, auf jeden Fall.
Und ein Film, der sagt, ich bin eine Metapher fürs Leben, Das kann schnell entweder moralsauer werden oder bisschen zu verkopft oder alternativ zu redundant. So nach dem Motto, oh, ich bin eine Metapher fürs Leben, aber ich nehme mir dann was Großes vor und dann sage ich doch nur Banales. Und dadurch, dass du eine Metapher fürs Leben machst, aber halt das durch dieses Zeitschleifen-Element so ein bisschen albern hast, weil es ist ja letzten Endes ist eine alberne Idee,
Ja.
wenn man sich mal noch mal kurz darüber setzt. Exakt derselbe Tag, immer wieder. Wir schlucken das mittlerweile, einfach weil es so viele Filme gibt, aber es ist schon eine verrückte Idee. Dadurch wird man so ein bisschen rangeführt, dass dieser Film sich diese große Sache vornimmt und weiß, hey, ich muss aber, um das Leben zu erklären, halt auf so ein Gimmick zurückgreifen. Also irgendwie ist da so eine gewisse Kommunikation zwischen Film und Publikum, die das alles ein bisschen erträglicher macht, weil falls ihr da jetzt da wirklich noch sitzt und denkt, warum sind Zeitschleifenfilme eine Metapher fürs Leben? Naja, überlegt mal. Letzten Endes, wir stehen auf, gehen irgendwo hin, entweder zur Schule oder zur Uni oder halt zur Arbeit, je nachdem, in welcher Situation eures Lebens ihr seid, macht da das, kommt wieder nach Hause und am nächsten Tag passiert dasselbe. Ja, und eigentlich, letzten Endes, ist ja jeder Tag sehr ähnlich. Ja, dann gibt es halt ab und zu Ausnahmen wie Urlaub oder Wochenenden sind natürlich ein bisschen anders als Werktage, aber eigentlich doch schon sehr ähnlich das alles. Und diese Zeitschleifenfilme intensivieren das einfach, nur indem sie sagen, ja gut, die Tage sind nicht alle sehr ähnlich, die Tage sind gleich.
Ja, es stimmt. Und was ich noch ergänzen möchte, bin jemand, der am besten mit Filmen connecten kann, die nah an meinem Leben sind, was auch daran liegt. Also ich liebe zum Beispiel alle Filme, die irgendwie mit kreativen Leuten zu tun haben, die so im Journalismus, Schriftstellerbereich oder ja genau, Journalismusbereich sind. Und dann kommt halt noch hinzu, ich mag halt Alltagsgeschichten so. Und obwohl man jetzt natürlich nicht sagen kann, so eine Zeitschleife, die ist super nah an meinem Leben dran, werden die meisten Zeitschleifenfilme, die behandeln ja doch sehr stark das Thema Alltag. Und das kommt noch bei mir hinzu, dass ich einfach da eine große Affinität zu habe. Und wir haben es schon im Vorfeld gesagt, also glaube ich zumindest, dass gerade jetzt viele Zeitschleifenfilme rauskamen. Und das ist ja so eine Sache, wenn man die so im ersten Moment hört und sich überlegt, in welcher Phase diese Zeitschleifenfilme rauskommen, liegt da eine bestimmte Verbindung zu einer bestimmten Sache auf der Hand. Nämlich momentan, während oder bis vor kurzem in der, ich nenne es mal Hardcore-Corona-Phase, da waren die Dinge, die sich wiederholen, die waren ja nun wirklich, das war ja noch übertriebener, als man es sonst im Alltag kennt, weil die Möglichkeiten, sich den Alltag sonst so ein bisschen kreativer zu gestalten, die gab es einfach nicht. Nun möchte man aber mal überlegen, ja, die Filme kamen jetzt alle raus, aber die wurden ja nicht während Corona gedreht. Also wie kann das sein, dass die Filme jetzt alle rauskamen?
Ja gut, das ist natürlich Zufall, dass Palm Springs, Two Distant Strangers, Boss Level und 16 Stunden Ewigkeit genau jetzt rauskommen. Aber es ist interessant, wie sehr sie dann jetzt halt ein Publikum finden. Also gerade Palm Springs kam ja in den USA wirklich 2020 voll im Corona-Sommer raus auf Hulu. Und der war laut Hulu der erfolgreichste Hulu-Film, den Hulu je gehulut hat. Das Problem ist, diese ganzen Streaming-Dienste veröffentlichen ja ihre Zahlen nicht, aber wir glauben denen mal. Und das ist ja schon, dass so eine vergleichsweise kleine Komödie auf Hulu so viel Resonanz findet. Und dass dann auch sehr viele, wenn man so mal auf den verschiedenen Portalen quer liest, sich davon inspiriert und halt dann auch andere Zeitschriftenfilme angeschaut haben. Es ist interessant einfach, dass diese Pandemie uns dazu gebracht hat, Filme anzuschauen, die von demselben handeln. Und das ist natürlich ungeplant. Die Filme konnten ja nicht sich vornehmen, ich handle von der Pandemie. Selbst 16 Stunden Ewigkeit, der jetzt dann 2021 rauskam, der konnte nicht wissen, dass es die Pandemie gibt. Aber dennoch hat sowas Relevanz. Also vielleicht sagt ihr jetzt, ja, die Filme konnten nicht wissen, dass man sie pandemisch liest, also ist es egal. Finde ich nicht. Also vor 2 Wochen haben wir bei Tenet sowas gemacht, das nennt man den hermeneutischen Zirkel. manchmal eigentlich mehr in der Literatur, aber eigentlich sehr stark vereinfacht. Liebe LiteraturwissenschaftlerInnen, beschwert euch jetzt bitte nicht bei mir, das hier ist kein Literaturwissenschafts-Podcast. Ich vereinfache das Konzept. Man liest sich über die Gegebenheiten, in denen ein Text entstanden ist, und somit auch die verantwortlichen Personen rein, stellt damit eine These auf und schaut dann ins Werk. Zum Beispiel, wir haben ja gesagt, Christopher Nolan spricht sich sehr stark gegen Atomenergie ein und für grüne Energien. Das realisieren wir, dann gucken wir Tenet und sehen, oh, die Szenen mit den guten Figuren sind mit Windrädern verbunden. Super. Und was wir jetzt hier machen, ist ja letzten Endes, es gibt ja die These Tod des Autors. Und das bedeutet quasi eigentlich, mir doch egal, was ich über den Autor weiß, oder die Autorin, die These, nimmt noch das generische Maskulin in ihrem Namen, weil letzten Endes die Wirkung ist ja entscheidend. Ganz einfaches Beispiel, sagen wir mal, Antje, du bekommst von jemandem einen Liebesbrief geschickt. Jedenfalls denkt die Person, es war ein Liebesbrief, aber du liest dir den Brief und denkst, So. Bringt's da was, wenn dann jetzt irgendwann der Autor auf einmal kommt und sagt, ja, das ist aber ein Liebesbrief?
Nein.
Ne? Siehst du? Und so ist es halt quasi ja mit 16 Stunden Ewigkeit oder Palm Springs. Die Filme haben natürlich nicht gedacht, boah, jetzt hier in der Pandemie fühlt sich jeder Tag noch gleicher an als je zuvor. Das konnten die sich nicht denken. Aber das ist in unseren Köpfen und dann schauen wir uns den Film an und damit ist das so die erste Lesart, die wir finden. Ist das irgendwie verständlich, was ich
Also
gerade rum?
ich finde auf jeden Fall schon, und damit haben wir halt auch ja schon ein bisschen vorgegriffen darauf, weshalb sie momentan einen Popularitätsschub haben. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal ergänzen. Ich glaube einfach, so doof das klingt, es gab eine Zeit, da hat ein Großteil der Leute halt zu Hause gesessen, gerade halt im ersten Lockdown, als das alles noch irgendwie spannend war und oder weiß ich nicht, irgendwie neu war. Da war das ja fast schon so kultig zu sagen, ich sitze den ganzen Tag vorm Fernseher und binge Filme. Und wenn man halt irgendwann Netflix leer gebinged hat, kommt man halt auch zu den Filmen oder Amazon Prime oder RTL Now Plus Minus Join, nur um sicher zu gehen, dass auch wirklich alles abgedeckt ist. Und dann kommt man halt irgendwann auch zu Filmen, die man sonst wahrscheinlich nicht geguckt hätte. Und da ist halt die Wahrscheinlichkeit einfach größer, dass man auch über solche Filme stolpert. Und genau, diese Popularität, die bezieht sich ja nicht nur auf, also diese Popularität existiert ja nicht erst seit Corona. Jetzt kommen relativ viele Filme raus mit dem Thema, das stimmt schon. Aber ich meine, und täglich grüßt das Murmeltier, quasi so, dass die Blaupause für alle Zeitschleifenfilme. Die ist ja doch deutlich älter schon. Deshalb, was du schon im Vorfeld ansprachst, diese Monotonie des Alltags, die existiert ja nicht erst seit Corona.
Nee, also ich finde vor allem ein Film drückt das schön aus, auch wenn es insofern kein Zeitschleifenfilm ist, als dass die Figuren nicht in einer Zeitschleife gefangen sind. Aber der Film sagt letzten Endes eigentlich quasi, dass das ganze Leben eine Zeitschleife ist. Vivarium, die ich hier einfach mal ganz kurz erklären will. Ich finde, jetzt zeigt das wunderbar auf, weil der wirklich sagt so, ja, wir kommen auf die Welt. Die meisten von uns setzen dann irgendwann, ziehen dann irgendwann Kinder groß und wir arbeiten und kümmern uns um das Kind und dann, ja, was kommt danach? Dann fängt die nächste Generation an. Und durch diese Stilisierung von Vivarium oder die Stilisierung, die Zeitschleifenfilme auf andere Art und Weise zeigen, drängen Zeitschleifenfilme so ein bisschen so die Frage auf, ja gut, wenn ja eh alles gleich ist, wie kann ich denn dieses gleich lebenswert machen? Und da definieren die verschiedenen Filme das unterschiedlich, weil zum Beispiel Murmeltier, die schönste Zusammenfassung von Täglich grüßt das Murmeltier, die ich gelesen habe, ist, ein Mann, der sich für einen Gott hält, muss erst ein Gott werden, um zu realisieren, dass er keiner ist. Quasi Bill Murrays Figur in Murmeltier muss Bescheidenheit lernen. Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie, geht nicht in Richtung Bescheidenheit, aber sagen wir mal, lernen, dass das eigene Handeln Konsequenzen hat, würdest du
Ja,
das
auf jeden
unterschreiben?
Fall. Und wir sind ja, wir sprechen ja von einem Film, der sich im Teenager-Genre bewegt. Und da kommt natürlich noch der Coming-of-Age-Aspekt sehr, sehr durch. Also wenn man jeden Tag aufs Neue erlebt, dann hat man auch verschiedene Möglichkeiten, mit denselben Situationen unterschiedlich umzugehen, weil ich glaube, so gerade Jugendliche, die halt etwas erleben, die haben ja nur einmal die Gelegenheit, etwas zum ersten Mal zu erleben oder eine Situation das erste Mal zu durchleben, also nicht nur Teenager, sondern jeder, haben aber noch nicht so die Lebenserfahrung, um dann immer gleich richtig zu reagieren, so. Und ich glaube, da kommt, wie gesagt, der Coming-of-Age-Aspekt noch sehr dazu, um das zu ergänzen.
Genau. Und Vivarium macht das dann halt, wenn wir den mal im erweiterten Sinne als eine Art Zeitschleifenfilm sehen wollen oder halt als Metapher übers Leben, die ein inhaltliches Gimmick nutzt, um das stärker zu unterstreichen. Vivarium zeigt so halt so ein bisschen so, ja gut, wenn ja eh klar ist, wie unser Leben ausgeht, sollte man sich vielleicht darüber klar sein, wie man den Weg zum unvermeidlichen Ende angenehmer macht. Und Vivarium zeigt so ein bisschen, wie man es nicht macht. Also die Figuren lassen sich in die Genderrollen reinquetschen, die veraltet sind und die eigentlich ihrem jeweiligen Charakter, wie wir es am Anfang des Films sehen, nicht passt. Und die sind dann halt in dieser Monotonie eines Vororts gefangen und statt am selben Strang zu ziehen, weil das ist ähnlich wie in einem Zeitschleifenfilm, vieles, was sie haben, machen, hat in Vivarium keine Konsequenzen. Aber wenn die zum Beispiel das Nachbarhaus verwüsten, ein paar Sekunden später ist es wieder heiler. Also statt irgendwie sich dieses Leben amüsant zu gestalten, lassen die sich in so eine Monotonie reinquetschen. Und die machen halt das, von dem sie denken, dass man das von ihnen erwartet. Und das ist ein sehr tristloses Leben. Sehr tristes Leben oder trostloses. So. Nicht tristlos gibt es nicht. Und das ist halt diese Leben generell Aspekt. Und ich frage mich halt einfach, wenn jetzt jemand Vivarium in Corona-Zeiten zum ersten Mal gesehen hat, wie sehr das dann jemanden überfordern muss.
Und da kommt dann natürlich auch noch ins Spiel der Film, den ich am Anfang angesprochen habe, und Täglich grüßt die Liebe. Der hat da so gesehen dann natürlich auch die totale Verbindung zum Zeitschleifenfilm. Denn auch da geht es darum, wie gestaltet man denn das Leben lebenswert, wenn man sich mal bewusst wird, wie schnell das Leben vergeht, wenn halt jemand innerhalb eines Tages 10 Jahre durchlebt. Das ist natürlich auch wieder überspitzt, aber auch da läuft's am Ende auf dieselbe Message so gesehen hinaus. Und es gibt ein sehr, sehr schönes Video, das du mir empfohlen hast, das sich genau mit diesem Thema auseinandersetzt.
Genau, weil diese Idee, wow, Zeitschleifenfilme sind Metaphern aufs Leben, die ist alt, die bietet sich ja irgendwie an, aber dieses, wow, wir springen jetzt so sehr auf Zeitschleifenfilme an, weil sich die Figuren quasi in einer Situation befinden wie wir, nämlich in einer Pandemie. Das ist eine Sache, die hat, glaube ich, erstmals wirklich Patrick H. Willems auf YouTube in einem seiner Essays ausgearbeitet, und daher müssen wir jetzt hier einfach mal quasi Quellenangabe machen. Die Idee Pandemie gleich Zeitschleife stammt von ihm. The Strange Comfort of Time Loops ist, glaube ich, der Titel. Jedenfalls, wenn ihr eingibt bei YouTube Patrick H. Willems Time Loop, werdet ihr dieses Video finden. Und die Sache ist die, weshalb wir uns dann jetzt ein bisschen auf 16 Stunden Ewigkeit rangeheftet haben, ist, das ist der erste große Zeitschleifenfilm, der rauskam, nachdem er sein Video gemacht hat. Also können wir jetzt Neuland beackern. Und ich finde, der Film spricht etwas an, was er nicht besprechen konnte, weil er hat das Video halt gemacht mitten in der Pandemie. Und ja gut, wir sind auch immer noch mitten in der Pandemie. Aber wie wir ja anfangs gesagt haben, wir tun gerade so, als würde alles wieder normal werden, ganz kurz. Das passt, finde ich, sehr gut zu 16 Stunden Ewigkeit, weil hier intensiver, selbst als in Palm Springs, diskutiert wird die Frage zwischen den Hauptfiguren, wollen wir eigentlich, dass die Zeitschleife endet oder wollen wir nicht, dass sie endet? Weil klar, hey, wir wollen alle, dass die Pandemie vorbei ist. Das auf jeden Fall, aber was wir meinen, ist so ein bisschen so, wollen wir eine Rückkehr zum Alltag? Das wird intensiv in 16 Stunden Ewigkeit besprochen in Bezug auf die Zeitschleife. Und was wir halt aktuell so ein bisschen haben, Antje, durch den Tweet, den du hattest, oder auch mein Meckern über, wow, also irgendwie ist die Organisation von Pressevorführungen manchmal ganz schön scheiße. Das ist halt so ein bisschen so die Frage so, hey, wir haben jetzt einen Hauch Alltag wieder, aber wollen wir den jetzt zum Beispiel Homeoffice? Natürlich, es gibt Leute, die freuen sich über Bürosituationen. Das sei denen ja auch gegönnt. Aber viele denken auch zu Recht, dass zum Beispiel eine Sache, weshalb ich ein hundertprozentiger Homeoffice-Mensch bin, warum sollte ich 40 Minuten bis eine Stunde wohin fahren, um mich an einen Computer zu setzen, um dann 8 bis 10 Stunden später wieder nach Hause zu fahren, wo auch ein Computer steht? Also so teilweise gibt es, denke ich, hat die Pandemie so ein bisschen uns nochmal vor Augen geführt, wie viele unnötige Sachen wir in unserem Alltag haben.
Ja, und das trifft ja nicht nur den Weg zurück und hin zur Arbeit, sondern mir ist das besonders aufgefallen bei irgendwelchen Meetings. Also wie oft man früher zu Meetings geladen wurde, wo man sich dann in Persona getroffen hat und wie viel einfacher es ist, einfach zu sagen, ey, wir treffen uns in einem Chat und machen das da. Also da muss ich schon sagen, da hat einem Corona und die Not, in der aus der heraus viele Dinge geboren wurden, da hat einem das schon vor Augen geführt. Hey, manche Sachen, die sind noch arg verbesserungswürdig. Also ich will in Zukunft jetzt keine von zu Hause aus aufgenommenen Sendungen mit Oliver Pocher und Günther Jauch mehr im Fernsehen sehen. Das ist dann doch irgendwie noch mal eine andere Hausnummer. Gewisse Dinge können einfach nicht von zu Hause gemacht werden, auch wenn uns das Fernsehen das anders darstellen wollte. Und aber gewisse Dinge, da hat sich einfach herauskristallisiert, hey, irgendwie sind da doch gewisse Sachen besser jetzt. Also ich meine, mich hat diese ganze Homeoffice-Sache, die ja wirklich für viele was ganz Neues war, und das ist 0,0 abwertend gemeint, sondern völlig neutral. Ich habe da immer nicht so diesen Aha-Moment gehabt, weil ich bin ja das gewohnt, zu Hause zu arbeiten. Also für mich war es jetzt, der einzige Unterschied für mich war, ich gehe nicht mehr ins Kino, aber selbst die Filme konnte ich zum Großteil zu Hause gucken. Und ich meine, klar, ich meine, wie war denn der Pandemie-Einfluss auf dich, bevor wir gleich wieder zu 16 Stunden Ewigkeit zurückkommen? Also auf welcher Seite von den beiden, das können wir schon mal vorwegnehmen, die eine Figur in dem Film plädiert tatsächlich eher für, eigentlich wäre cool, wenn es so bleibt, und die andere Figur für, ich will endlich, dass es aufhört. Sagen wir doch mal so, welche Seite wärst du denn in diesem Gedankenexperiment?
Das Problem ist, ich müsste mich dann ja für eine Seite entscheiden.
Das stimmt.
Ja, ich glaube, ich kann mich mit beiden ein bisschen identifizieren. Dadurch hat, glaube ich, auch die Liebesgeschichte für mich so gut funktioniert, weil wenn man beide versteht, wenn man sich mit beiden ein bisschen identifizieren kann, in der Liebesgeschichte oder hier halt in der Liebesgeschichte nebenher auch noch ein bisschen mehr ist, weil dann kennt man ja die Schattenseiten und die Glanzseiten von beiden Figuren. Dadurch ist das alles ein bisschen intensiver. Und daher, ich kann mich mit Margot und mit Marc ein bisschen identifizieren, weil zum Beispiel, wie ja gesagt, ich liebe Kino, daher bin ich riesig froh, dass aktuell wieder Pressevorführungen unter erhöhten Hygienestandards wieder stattfinden. Aber was ich nicht vermisst habe, ist halt, wie gesagt, dass eine Pressevorführung 45 Minuten nach angekündigtem Beginn erst losgeht, wo ich mal denke, ja, in der Zeit, was hätte ich da alles erledigen können? Ja, oder halt einfach Kollegen, die während des Films schon meckern. Meinten, ja, ich habe lieber die große Leinwand und das perfekte Bild und perfekten Sound als zu Hause auf meinem Fernseher Wasserzeichen mitten im Bild. Aber zu Hause habe ich wenigstens keinen, der während des Films sagt, ist das dumm. Das brauche ich nicht. Oder was du meinst mit Meetings, ist ja zum Beispiel Interviews. Ja, ein ausführliches Interview in Persona hat eine ganz andere Dynamik. Aber so kurze 5 Minuten Interviews, wo man die andere Person eh nicht richtig kennenlernt. Da bin ich früher für einen halben Tag nach Berlin gefahren, habe dann ein 5 Minuten Interview in Berlin geführt, bin dann wieder einen halben Tag zurück nach Hause gefahren. Und jetzt hatte ich halt mehrfach Interviews. Ja, beschalten dich dann per Internet zu, ne? Perfekt. Das ging früher nicht, wenn man dann gefragt hat, kann ich nicht ein Telefoninterview machen? So, ja, da haben wir jetzt aber die Struktur nicht für. Alle anderen fahren extra nach Berlin. Willst du nicht nach Berlin fahren? Ist dir das Interview nicht wichtig genug? Und jetzt, so, jetzt dass Leute erkennen, so, hey, für ein 5 Minuten Gespräch, 20 Stunden Fahrt insgesamt. Brauchen wir das? Nein. Das ist eine Sache, das können wir gerne behalten. Virus töten, weg mit dem Scheiß, Virus weg, aber so. Ein bisschen mehr Zeitersparnis in unserem Berufsalltag behalte ich gerne bei.
Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich bin aktuell, wenn ich mal den Plot in dem Zeitschleifenfilm, also in 16 Stunden Ewigkeit jetzt im Speziellen halt als Corona bezeichne, die ganze Zeitschleife, und ich mich mit einer Figur identifizieren müsste, Hätte ich bis vor kurzem gedacht, ich bin auf jeden Fall derjenige, der da ausbrechen möchte. Und ich habe so das Gefühl, momentan dominiert er die Seite, die möchte, dass es ist, wie es war. Was natürlich auch daran liegt, dass der Mensch ein totales Gewohnheitstier ist. Und wenn es in die nächsten 4 Wochen so ist wie jetzt, dann werde ich auch wieder sagen, Gottes Willen, hoffentlich, Gott sei Dank, oder hoffentlich kommt kein zweiter, kein dritter, vierter, fünfter, tausendster Lockdown. Aber ich habe tatsächlich festgestellt, dass mich als Person und vom Typ her, der ich so bin, die ganze Art, wie man jetzt so gesellschaftlich und im Persönlichen miteinander umgeht, dass mir die tatsächlich recht gut gefallen hat. Also, dass ich jetzt nicht mehr irgendwie künstlich Leute umarmen muss zur Begrüßung, obwohl ich die gar nicht mag oder keine Ahnung. Dieses typische, also ich muss gestehen, ich bin tatsächlich ein typischer Händeschüttler. Ich finde Leuten, die man trifft, die Handschütteln, das finde ich tatsächlich, da bin ich ein großer Fan von. Das klingt voll.
Das wirst du so schnell nicht mehr zurückbekommen.
Ich weiß.
Ich glaube, wenn wir eins behalten.
Ja, ich weiß. Aber das ist so eine Sache, die fand ich immer gut, weil ich finde, Händeschütteln ist bei fast allen Leuten angebracht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber das war irgendwie so, selbst wenn man, wenn das Gegenüber denkt, eigentlich kennen wir uns gut genug, um uns zu umarmen, finde ich trotzdem ist Händeschütteln irgendwie, das kann man auch so unterschiedlich machen, das kann man eher lässig machen, das kann man eher versteift machen, das kann man eher kollegial machen. Ich war ein sehr großer Fan vom Händeschütteln, muss ich an dieser Stelle sagen.
Ja, aber wenn du jetzt schon die verschiedene Intensität anbringst, vielleicht hast du einfach Glück, die richtigen Leute zu kennen, vielleicht ist das ein Genderunterschied, weil gerade Männer machen gern mit Händeschütteln auch so einen Machtkampf. Nochmal, okay, wie blau kriege ich deine Hand, wenn ich richtig kräftig zudrücke? Ich brauche das nicht. Also wie viele Männer, die schon was länger dann in der Branche sind oder so, versuchen mir dann beim Begrüßen zu sagen, hallo, ich bin der Stärkere.
Okay, das habe ich noch nie gehört, aber gut. Und deshalb, mir kommt diese ganze Art des menschlichen Umgangs miteinander irgendwie ganz, ganz gerecht, muss ich sagen. Und ich muss auch leider gestehen, dass die ersten Kinobesuche, die ich hatte, die haben bei mir leider nicht so richtig das Gefühl von Kino, von der Freude am Kino wieder aufleben lassen. Und das ist eine Sache, die ich wirklich wahnsinnig schade finde, weil ich bin ein riesen Kinoliebhaber. Aber ich meine, ich habe jetzt schon kleine Filme und große Filme, die halt wirklich nur auf der Leinwand Sinn machen, gesehen. Stichwort Fast and Furious oder Black Widow. Und ich muss trotzdem sagen, so richtig die Begeisterung ist nicht wiedergekommen. Und ich bin da wirklich dabei, mich zu fragen, woran das liegt. Vielleicht, weil das Lustige ist.
Vielleicht auch nur die Qualität.
Nein, glaube ich gar nicht mal. Das Lustige ist halt, dass ich vor kurzem nach Hause kam, nach dem 3-Filmetag, und dann so dachte, vielleicht brauche ich mal eine Pause, wie so bei einer Beziehung, wo man das Gefühl hat, es läuft irgendwie gerade nicht. Vielleicht brauchen Kino und ich gerade mal eine Pause. Und dann erst wurde mir bewusst, aber die hatte ich doch gerade. Und das ist irgendwie komisch. Ich kann nicht sein, was da gerade in meinem Kopf irgendwie falsch verlötet ist. Aber so richtig, die Kinobegeisterung kommt nicht wieder. Und deshalb bleibt auch das aus, was du bei dir erzählt hast, diese Freude darüber, dass es jetzt wieder losgeht, kann ich leider nicht groß irgendwie erklären. Und deshalb war ich eigentlich ganz fein so mit dem, lass es doch wie bisher und ich arbeite doch auch so und halbwegs Geld kommt auch rein und ich bin jetzt auch nicht komplett unglücklich und lebe in einer schönen Situation hier. Ich bin während des Lockdowns auch tatsächlich umgezogen in eine sehr, sehr schöne Wohnung mit Grün. Und also ich habe hier alles, was ich brauche, ich will nicht mehr raus. also deshalb momentan bin ich eher auf der Seite der Person, die sagt, ey, ich will, dass das alles so bleibt. Aber wie gesagt, ich schiebe sehr, sehr viel dieses momentanen Zustands echt auf das Gewohnheitstier in mir.
Ich glaube, es liegt aber auch ein bisschen daran, jetzt Introvertierte werden das jetzt hier hören und sagen, ja, endlich sagt das jemand, was Antje sagt. Und ich glaube, Gruppentiere sozusagen und extrovertierte Leute werden jetzt hier gerade für dieses hier ein Albtraum, was wir da schildern. Ja, ich glaube, das ist es halt. Vor allem zu Anfang der Pandemie gab es ja viele Witze so. Jetzt wissen die ganzen Extrovertierten endlich mal, wie wir Introvertierten uns immer fühlen. Wenn wir mal das Gegenteil von dem machen müssen, was wir wollen. Ja? Jetzt müssen die mal zu Hause bleiben, so wie wir immer raus mussten. Ich bin, glaube ich, die schlimmste aller Kombis, wobei ich glaube, jeder wird sich selbst als die schlimmste aller Kombis bezeichnen. Ich bin exzentrisch, aber introvertiert. Heißt, ich bin auffällig, sodass ich die Introvertierten verschrecke, aber eigentlich, ich muss nicht jeden Tag raus. Also wenn meine Freunde sagen, hey, wir machen was, dann machen wir das, mache ich das und dann mache ich auch am längsten irgendwie immer so, ja, war es jetzt schon nach Hause. Aber sozusagen, ich kann, das ist das Gute an meiner Kombi, exzentrisch und introvertiert, ich kann in jeder Situation mich wohlfühlen, aber ich fühle mich auch in jeder Situation ein bisschen deplatziert. Aber dadurch, ich kam gut durch die Pandemie und glaube, da habe ich mich noch stärker in die Figuren aus 16 Stunden Ewigkeit ein bisschen einfühlen können, weil ich bin normalerweise ja auch noch ein Nachtmensch. Das hast du ja ein bisschen natürlich unsere Interaktion mitbekommen, wenn wir uns da miteinander geschrieben haben, war das für dich so, ja, ich gehe gleich ins Bett. Ich so, ja, ich werde langsam wach. Das ging ja früher nicht, weil wenn man dauernd irgendwelche Draußentermine hat, die finden ja zu Uhrzeiten statt, die Tagesmenschen affin sind. Und als ja das alles wegfiel und alles flexibel möglich war, ich habe mich voll in meinen Nachtmensch naturell reingelebt. Und ich bin halt frühestens am Nachmittags aufgestanden und habe ja dennoch, das ist ja auch, ich finde das eine Sauerei, wie wir Nachtmenschen abgetan werden. Das heißt ja dann gerne, was, du hast bis 18 Uhr geschlafen, bist du faul? Wieso? Wieso? Danach stehe ich auf, arbeite 10 Stunden. Das machen Tagesmenschen auch, nur zu einer anderen Uhrzeit. Und daher war ich ja dann wie halt so Zeitschleifenfiguren in meiner eigenen Welt, weil ich wach auf und viele der üblichen Tagesnachrichten sind ja schon passiert. So dass ich die dann nicht mehr in Echtzeit mitbekomme, sondern ich mache halt einen Laptop auf, lies schnell alle Nachrichten der letzten Stunden. Das ist für mich ja dann quasi so, ich bin auf dem neuesten Stand und dann halt bearbeitet, sehr viele Filme geguckt, nachts gejoggt oder morgens gejoggt, als es nachts Ausgangssperren gab. Dann halt so, ja gut, dann warte ich bis zur Sekunde, wenn sie aufgehoben ist. Und jetzt jogge ich. Und das war schön. Ich habe richtig viele Filme geguckt. Dieses Jahr mehr Filme denn je geschaut, weil halt die ganzen Fahrzeiten wegfallen, die man sonst haben muss. Vor ein paar Wochen habe ich getwittert, da hatte ich meinen 800. Film. Ja, das schaffe ich sonst nie. Und da werde ich ja jetzt wieder so ein bisschen aktuell in den normalen Tagesrhythmus geprügelt. So, nach, okay, du musst jetzt wieder zu einer normalen Uhrzeit aufstehen, weil zu einer normalen Uhrzeit die normalen Termine sind. Und daher ist es für mich gerade halt so, als wäre ich aus der Zeitschleife durchbrochen und aus dieser Welt, wo fast nur ich existiere, wäre jetzt wieder so. Und hier läuft alles wieder normal ab. Also ich habe quasi eigentlich schon den Plot von 16 Stunden Ewigkeiten durch.
Und da sieht man halt den Unterschied zwischen uns. Insofern das Einzige, was ich halt jetzt vermisse, oder was, wo ich merke, wie sehr ich das vermisst habe, und das war mir vorher gar nicht bewusst, ist, in Restaurants zu gehen. Ich liebe in Restaurants gehen, aber ich war noch nie so, man möge es mir verzeihen, noch nie so geil darauf, irgendwie jede Woche essen zu gehen. Und das ist so für mich tatsächlich der größte Gewinn jetzt daran, dass die Zeitschleife vorbei ist, hätte ich tatsächlich gerade gesagt. Also ja, jetzt haben wir tatsächlich mal so ein bisschen einen persönlichen Einblick in unsere Lebenswelt geboten und finde das auch in Ordnung, weil man daran auch so ein bisschen merkt, die Zeitschleifenfilme sind, glaube ich, auch von der Sichtweise sehr davon abhängig, wie man selber dazu steht und auch wie sehr man sich mit den Figuren identifizieren kann. Und ich weiß jetzt nicht, ob du dich mit Tom Cruise in Edge of Tomorrow identifizieren kannst, aber
Total.
selbst mit einer Figur aus Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie, der ich jetzt eigentlich nicht so viel abgewinnen kann, weil sie, ich meine, gab, glaube ich, an den meisten Schulen, an denen wir so waren, gab es die Coolen und es gab die Uncoolen. Ich war immer bei den Uncoolen und die Figur, die in Wenn du stirbst thematisiert wird, die gehört ja klar zu den Coolen so.
Verharmlosen wir es nicht. Die sind nicht unbedingt die Coolen, die sind halt die
Ja, eben,
Mobber,
genau,
weil sie
stimmt.
sich für
Sie
cool
sind sogar
halten.
die Mobber und deshalb konnte ich, also eigentlich darf man oder kann ich mich gar nicht mit denen identifizieren. Aber der Film schafft es, mir zu zeigen, hey, die Probleme, die du hast als vermeintlich uncoole Person, die haben auch Leute, die das überspielen und die machen das dann halt, überspielen diese Unsicherheit eben, indem sie andere klein machen. Und ich glaube, Zeitschleifenfilme sind gut dazu da, den Figuren hinter ihre Fassade zu blicken, würde ich sagen.
Palm Springs macht das auch super. Wir sind ja jetzt ein bisschen immer wieder übergangen, weil der halt so durch, es sind zwei Personen und wir fangen an, wenn die Zeitschleife schon läuft, und viele Parallelen zu 16 Stunden Ewigkeiten hat. Wir nehmen hier bisher immer so als Vergleichsmaterial, aber in 16 Stunden, Quatsch, eben nicht. Aber in Palm Springs hast du ja auch, der ist deutlich der lustigere und überdrehtere von den beiden. Aber da geht es halt auch wirklich sehr intensiv um, laufe ich vor Verantwortung weg oder nicht. Und beide machen das, aber auf komplett unterschiedliche Art und Weise. Also Andy Sambergs Figur in Palm Springs verhält sich sehr verantwortungslos, und deswegen läuft insofern vor Verantwortung weg. Aber die Figur von Kristen Milotti Ich will nicht so viel verraten, aber die läuft auch vor Verantwortung weg
Genau.
in dem Film. Und das machen dann halt auf subtilere Weise. Und jetzt können wir vielleicht ein bisschen zurückgehen zu, ja, jetzt haben wir es verstanden, Pandemie, so ist der Film halt jetzt ein bisschen in der Wahrnehmung angekommen, weil auch währenddessen rauskam, aber jetzt mal 16 Stunden Ewigkeit, einfach als 16 Stunden Ewigkeit besprochen, ohne Pandemie. Was ich sehr an dem Film mag, ist, dass er ja auch dieses Verdrängen sehr gut umsetzt. Also jetzt wirklich spätestens jetzt, wenn ihr den Film noch nicht geschaut habt, drückt auf Pause und guckt ihn endlich, weil jetzt reden wir ein bisschen deutlicher über die Sachen, die erst später im Film klarkommen. Weil jetzt zum Beispiel, dadurch, dass ich mir auch dann zur Vorbereitung des Podcasts nochmal angeschaut habe, ist mir nochmal bewusst geworden in 16 Stunden Ewigkeit, ich weiß nicht, wie es dir ging, Antje, wie viele Hinweise ich auf Margarets Situation ich im Laufe des Films übersehen habe beim ersten Mal
Zum
gucken.
Beispiel.
Ja, sie sagt jetzt schon ziemlich früh, also wann immer Mark halt sich ein bisschen länger mit ihr treffen will oder so, dann wird ja auch irgendwann so gegen Abend ja schon so, hey, ich muss jetzt gehen, ich muss jetzt gehen, das ist wichtig. Und du verstehst nicht, wie wichtig das ist. Und man denkt beim ersten Mal gucken vielleicht irgendwie, vielleicht hat sie Bindungsangst oder sie hat einen anderen oder irgendwas. Oder es ist einfach, sie hat einen wechselhaften Charakter oder sonst was. Aber dass sie dann halt zum Beispiel auch immer wieder sagt, ach ja, du hast die Zeitschleife gut genutzt, hast du gelernt, Krebs zu heilen und sonst was. Aber es gibt da sehr viele Hinweise, oder sie auch sehr früh sagt, hey, manche wollen vielleicht nicht, dass dieser Tag endet. Aber die sagt eigentlich schon ziemlich früh, ohne es auszusprechen, hör mal, für mich ist das hier kein Spielparadies wie für dich. Ich bin hier an dem Tag gefangen, an dem meine Mutter an Krebs stirbt. Und deswegen will ich nicht raus aus der Zeitschleife.
Genau, und da sieht man auch mal, oder genau das führt halt vor Augen, dass diese Reifung, dieser Reifeprozess, den wir jetzt bei mehreren Zeitschleife-Filmen beobachten konnten, sei es nun eben im Coming-of-Age-Bereich eher angesiedelt oder in der Selbstfindung, nenne ich es jetzt mal, wie bei Happy Death Day zum Beispiel. Oder auch in Edge of Tomorrow geht es ja in erster Linie um das sich Aneignen von Skills. Da ist es ja gar nicht mal so auf einer psychologischen Ebene, sondern wirklich eher auf einer physischen Ebene. Aber so wie es halt in 16 Stunden Ewigkeit abgehandelt wird, dass man halt eben, ja, dass es hier wirklich um Trauerbewältigung geht und darum, wie Zeit auch dazu dienen kann, also man sagt ja, Zeit heilt alle Wunden. Und ich glaube, der Film geht da so ein bisschen drauf ein und macht es der Figur durch die Zeitschleife deshalb aber besonders schwer, weil dadurch ja zwischen dem Tag, den es zu überwinden gilt, nämlich den Todestag der Mutter, und dem Moment, an dem man es langsam überwinden kann, dazwischen vergeht ja keine Zeit. Und das heißt ja, wie gesagt, nicht umsonst, Zeit heilt alle Wunden, weil der Zeitraum zwischen Ereignis, negativem Ereignis und, weiß ich nicht, zum Beispiel ein Jahr später, genau dieser Zeitbereich ist ja so wichtig zum Verarbeiten. Und das ist ja die Angst der Hauptfigur. Im Grunde besteht ihre Angst aus der Zeit nach dem Tod der Mutter. So. Und deshalb ist
Ja, oder halt in der Logik des Films kurz gesprochen, halt einfach natürlich, sobald sie die Zeitschleife durchspricht, ist die Mutter weg. So hingegen kann sie künstlich am Leben
Genau,
erhalten.
und deshalb ist dieser Zeitschleife, diese Gedanken, die sie hat zur Zeitschleife, die resultiert halt in erster Linie aus Furcht. Und damit muss sie sich auseinandersetzen. Also sie hat diesen Trauerverarbeitungsprozess, eigentlich zieht sie den künstlich in die Länge, muss ich sagen.
Genau. Und sie ist ja an sich eigentlich die erwachsenere Figur von den beiden. Sie ist ein bisschen intelligenter, sie ist ein bisschen reifer in ihrem Verhalten, wenn sie halt gerade nicht durch Erinnerung daran, was ihr blüht, halt ein bisschen aus der Balance geworfen wird. Das mochte ich halt auch sehr in dem Film. Also beide verdrängen ja ein bisschen was, aber Mark, bei ihm ist es leichter zu bewältigen. Ich meine, er geht ein bisschen seiner Mutter aus dem Weg, was nicht genau erklärt, warum, aber er steht halt immer auf in der Sekunde, wo sie zur Arbeit fährt und der wartet halt, bis sie weg ist, bis er sich aus dem Bett bequemt. Und der ist gerade ein bisschen knatschig mit seinem Vater und bekommt von seiner Schwester halt irgendwann die Leviten gelesen. Ja gut, du zentrierst alles auf dich. Du denkst, das ist so, alles ist deine Geschichte und kein anderer macht gerade Leid durch. Und dann erkennen wir auf einmal Margaret halt auch immer deutlicher. Anfang ist halt so, warum ist sie so komisch drauf? Sobald ich ein bisschen ernster machen will oder fragen will, ob wir nicht den nächsten Tag erleben. Und bei ihr ist es halt diese Verdrängung der Trauer. Und der Film lässt uns dadurch, wie er strukturiert wird, eigentlich wunderbar daran teilhaben. Ist dir das aufgefallen?
Genau, also ich sehe das absolut genauso und ich glaube, damit, um das abzuschließen, nimmt 16 Stunden Ewigkeit auch nochmal einen besonderen Stellenwert in der ganzen Ansammlung an Zeitschleifenfilmen an. Was halt, finde ich, unsere Eingangsthese, dass sich die Leute, die sich an das Zeitschleifenthema wagen, gerade weil es das schon so oft gab, sich wirklich Mühe geben, aller wiederkehrender Tropes zum Trotz neue Sachen zu erzählen. Aber wir haben ja 16 Stunden Ewigkeit nicht nur wegen seines Zeitschleifenthemas ausgewählt, sondern auch noch wegen eines anderes. Und da möchte ich an dieser Stelle einmal die Frage aufwerfen. Was haben 16 Stunden Ewigkeit und Blade Runner 2049 gemeinsam?
Du grinst so, weil du meine Theorie, dass die was gemeinsam haben, so absurd
Nein,
findest?
überhaupt nicht. Ich bin gespannt, was
Okay,
in den
da bin ich
Köpfen der
beruhigt.
Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt abgeht.
Ja, denn ich versuche mal, ich meine, das ist jetzt nicht wirklich ein Spoiler für Blade Runner 2049, wenn man sagt, Frauen sind wichtiger, als man im Laufe des Films denkt. Bald ist dann dabei. Ich finde, beide Filme haben nämlich diesen faszinierenden Kunstgriff, dass sie Geschichten über eine Frau erzählen, aber die ganze Zeit eigentlich sehr lang den Mann als vermeintliche Hauptfigur haben. Und das ist eine Sache, die ich am Blade Runner 2049 in der Theorie spannend finde. Weil jetzt letzten Endes der Film dreht sich ja um die Figur von Ryan Gosling, der ermittelt und Dingen nachgeht und so ein bisschen auch die Hoffnung hat, oh, ich glaube, ich bin wichtig. Das ist meine Geschichte. Ich ermittle jetzt meinen eigenen Fall. Und nach wird so klar, so ein bisschen vermessen von dir, ne, zu denken, dass es deine Geschichte ist. Und in der Theorie finde ich das spannend. So, das macht Chloe Zhao ja eigentlich auch in The Rider, einen feministischen Film erzählen.
Beziehungsweise in The Rider, da muss man zugeben, wenn dich die Leute jetzt fragen, hä, in The Rider gibt's doch eigentlich nur Männerfiguren. Ja, aber sie dekonstruiert das Männerbild. Und das ist ja eben
Aus einer weiblichen
aus,
Sicht.
genau, aus einer weiblichen Sicht. Und es gibt interessanterweise einen Film, ich möchte jetzt gar nicht zu weit vorgreifen, weil ich an dieser Stelle das Gefühl habe, das ist tatsächlich ein ganz gutes Thema für einen anderen Podcast. Aber es gibt noch einen anderen Film, der sehr, sehr aktuell ist. Zu diesem Zeitpunkt, wo der Podcast rauskommt, darf man auch schon über ihn reden. Denn gerade so das Thema männliche Dekonstruktion und Dekonstruktion von dem, was wir als Männlichkeitsbegriff oder unter Männlichkeitsbegriff verstehen, das wird auch aufgegriffen in The Green Knight von dem neuen Film von dem Regisseur, der unter anderem Ein Gauner und Gentleman gemacht hat oder aber auch A Ghost Story oder die Realverfilmung von Elliot, das Schmunzelmonster, Elliot der Drache, nämlich David Lowery. Und der Film ist da ebenfalls sehr, sehr clever drin. Dass er am Ende auch, ja, die Perspektive von dem Protagonisten lenkt und dass ihm das gelingt, obwohl der Film, obwohl der in jeder Szene zu sehen ist und er auch derjenige ist, der am meisten zu sagen hat, wechseln sich die Perspektiven am Ende fast dahin, dass man sagt, eigentlich geht's hier ganz schön viel um die Frauen um ihn herum. Und deshalb möchte ich den Film an dieser Stelle auch kurz erwähnen, weil ich glaube, dass der da auch sehr gut reinpasst.
Ja, und bei Blade Runner 2049 auf dem Papier finde ich das super faszinierend, weil halt wirklich alle Frauenfiguren in dem Film halt absolute Nebenfigur sind. Die haben alle eine Funktion, die einem Mann zuarbeitet. Wir haben halt zum Beispiel Ana de Armas sexy Hologramm, ne? Das ist ja wirklich, das war nicht, das ist quasi noch nicht mal von mir despektiert. Ich meine, in der Funktion des Films ist sie ein sexy Hologramm. Das ist nicht mein Urteil. Und in der Umsetzung ist es bei mir immer so dieses, ja, ich finde die Idee super, aber irgendwie ist das Gefühl, ich glaube, man hätte das stärker, den Frauen dennoch stärker zuarbeiten können, damit es besser rüberkommt. Und ich finde, da macht 16 Stunden Ewigkeit das wirklich besser, weil man könnte natürlich jetzt so ein bisschen, wenn man den Film nicht gesehen hat und das alles nur zu sagen, so, Moment mal, wenn es um Margarets Trauerbewältigung geht. Wieso beginnt der Film damit, Mark? Wieso ist er so lange die Hauptfigur? Wieso geht es so lange darum, dass er sie daten will, aber sie ein bisschen auf Abstand geht? Aber ich finde gerade das ist das toll, weil Margaret nimmt sich so sehr aus ihrer eigenen Geschichte raus. Sie stoppt ja quasi ihr eigenes Leben, ihre weitere Zukunft, weil sie von der Trauer um ihre Mutter so überwältigt ist, dass das quasi sich auf den Film überträgt.
Genau, und man muss ja sagen, es ist ja letzten Endes, weil du gerade gesagt hast, dass der Film mit aus der männlichen Perspektive beginnt, man muss ihm ja auch zugute halten, der Film handelt ja letzten Endes nicht nur von ihr. Also es ist natürlich, es ist völlig angebracht, dass der Film mit seiner Perspektive beginnt. Ja, er könnte auch aus ihrer Perspektive beginnen, aber finde ich tatsächlich erzählerisch, fände ich es dann nicht ganz so stimmig, wie es jetzt ist. Aber am Ende ist es ja ein Film über beide, sowohl über einen Mann als auch um eine Frau. Und deshalb, da finde ich es völlig in Ordnung, dass man sagt, man erzählt auch aus beiden Perspektiven. Aber wie du halt eben schon sagst,
Klar.
dadurch, dass die Perspektive im Laufe der Zeit eine andere Gewichtung erhält, nimmt man ihr Schicksal, finde ich, dann auch noch doppelt und dreifach wahr, so ein bisschen.
Genau. Weil ja, es geht um beide, aber man könnte ja in der Theorie ja dennoch sagen, also da sie was Größeres überkommen muss, könnte man ja sie in der Theorie als die Hauptfigur nehmen, durchweg und seine Entwicklung als Nebengeschichte. Aber ich finde einfach dadurch, dass wir so sehr drin reinversetzt werden, es ist quasi, es ist doch der größere Wandel, wenn wir den Film damit beginnen, dass Margot quasi non-existent ist. Die ersten 10 Minuten spielt sie gar keine Rolle. Und dann ist sie erstmal eine quirlige Nebenfigur. Dann ist sie eine passive quirlige Nebenfigur, ein bisschen eine widerstrebige Nebenfigur, dass sie sich dann hochkämpft zur aktiven Protagonistin. Ist doch die größere Reise, als wenn wir den Film damit beginnen, dass sie passiv ist und im Laufe des Films wird sie halt aktiv.
Genau, absolut.
Und so wird diese Verdrängung quasi wirklich in der Struktur symbolisiert. Und das finde ich sehr
Genau,
clever.
und ich finde halt, das unterscheidet ihn von Blade Runner 2049, weil auch da werden die Frauenfiguren irgendwann oder gewinnen irgendwann deutlich an Bedeutung für den Inhalt. Aber man bleibt am Ende ein bisschen zu oberflächlich. Man hätte sich doch noch ein bisschen mehr mit ihnen auseinandersetzen müssen. Denn so bleibt die ganze Sichtweise, finde ich, männlich im Großen und Ganzen. Und das finde ich auch überhaupt nicht schlimm, nur an dieser Stelle keine große Diskussion darüber loszutreten. Blade Runner 2049 funktioniert so, wie er ist und ist ein hervorragender Film. Ich finde ihn zwar sehr verkopft und ist jetzt kein Film, den ich mir jeden Sonntag angucken könnte, aber trotzdem funktioniert er absolut so, wie er ist. Ich würde ihn jetzt nicht ändern wollen, nur man hat hier halt gesehen, da sind Ansätze da. Die hat 16 Stunden Ewigkeit einfach weitergedacht und deshalb ist er da halt wirklich. Sind beide Filme in ihrem Genre, finde ich absolut. Und das meine ich jetzt im perfekten Wortsinne, sie sind herausragend aus der Masse.
Ja, absolut. Ich finde auch beim zweiten Mal gucken ist mir aufgefallen, was auch nochmal diesen Wechsel, wer die Zugfigur quasi ist, je mehr wir uns der Realisierung nähern, dass Margaret die Hauptfigur ist, desto weniger Referenzen auf andere Zeitschleifenfilme werden gemacht. So nach dem Motto, der Film selbst wird eigenständiger.
Genau, ja.
Damit je mehr er sich seiner wahren Figur nähert. Und das hat man nicht vorher besprochen, aber jetzt einfach mal gucken, wie gut wir im Improvisieren sind. Dieses so stark verdrängen, dass quasi in diesem Fall die Hauptfigur gar nicht die wahre Hauptfigur ist, hat mich sehr erinnert an einen Film, der so stark verdrängt, auch wieder durch Kummer, dass er ein anderes Genre hat, lange Zeit, so ein anderes Subgenre.
Nämlich?
Das war dann ein Film, den du mir empfohlen hast. Kommst du
Nee.
drauf? Nur ein ganzes halbes Jahr?
Ach so, ja, gut, das stimmt. Der wird von der, ja,
Findest
ich
du
wüsste
nicht,
jetzt ehrlich
dass.
gesagt nicht, an welcher Stelle er sein Genre ändert. Er nimmt natürlich gegen Ende eine recht hoffnungsvolle Tonalität an und kündigt an, im Grunde kündigt der Film an, dass er ein zweites, das Schicksal ist ein mieser Verräter ist, aber mit der Zeit kristallisiert sich heraus, es geht schon sehr, sehr früh, auch vor dem Spoiler, Tod der Hauptfigur, beziehungsweise eben nicht Hauptfigur, sondern Tod der, sagen wir mal, männlichen Hauptfigur, geht es darum, wie sich die ihn liebende Frau sich damit arrangiert, dass er bald weg ist. Und das ist etwas,
Ja.
was oder sagen wir mal so, in Das Schicksal ist ein mieser Verräter geht es vor allem um den Prozess, wir wissen, bald stirbt jemand und da wird es vor allem darauf beschränkt, dass man die Zeit, die man noch hat, schön gestaltet und ein ganzes halbes Jahr besinnt sich darauf, schon während des Abschiedsprozesses die Zeit danach zu thematisieren. Und da in der Zeit danach er nicht mehr vorkommt, muss die Sichtweise sich natürlich zwangsläufig auf sie beschränken.
Ja, oder anders, ich glaube, Schicksal ist Agnieszka Verräter ist die etwas realistischere Fassung, weil dir ist die ganze Zeit bewusst, es wird irgendwie schlecht ausgehen. Aber wir wissen, es wird schlecht ausgehen und versuchen den Weg bis dahin Spaß zu haben. Oder nur ein ganzes halbes Jahr verliert sich so sehr in Emilia Clarks Verliebtheit, dass der Film sich wirklich sehr lange wie eine Rom-Com anfühlt. Wirklich, also ich habe bei nur ein ganzes halbes Jahr sehr viel mit den Figuren gelacht.
Absolut.
Liegt auch ein bisschen am komödiantischen Timing einfach von Emilia Clarke. Aber ich war da so sehr einfach drin, so wow, die haben so viel Spaß miteinander, obwohl er schwer krank ist und sie aus komplett anderen Schichten sind. Und dann auf einmal so diese harte Break, so du hast dir die ganze Zeit was vorgemacht. Ja. Eigentlich, wenn du einmal kurz rational drüber nachgedacht hättest, war von Anfang an klar, dass es keine Rom-Com ist, sondern eine Tragödie.
Genau. Ja, ist auf jeden Fall ein guter Vergleich. Definitiv.
Und damals da so stark die Verdrängung, dass wir eine andere Tonalität haben und in 16 Stunden Ewigkeit haben wir so stark die Verdrängung, dass wir denken, ach, es ist eine Zeitschleifenkomödie über den Mark, der nicht so ganz weiß, wohin mit seinem Leben. Oh nein, es geht um Mark, weil die den Tod ihrer Mutter nicht wahrhaben will. Oh.
Ja. Nee, es ist ein sehr guter Vergleich, auch wenn man da nur um jetzt, dass die Leute jetzt nicht verwirrt sind, das ist kein Zeitschleife-Film. Er passt bezieht sich jetzt wirklich auf die Beobachtung, was die einzelnen Figuren angeht.
Ja. Blade Runner 2049 ist auch kein Zeitschleifenfilm. Sollte irgendjemand
genau so ist es.
Den Film nicht kennen und jetzt ganz verwirrt sein.
Ja, ich glaube, damit sind wir 16 Stunden Ewigkeit, hoffe ich, gerecht geworden in dem, was er hat und in dem wir uns in zwei bestimmten Aspekten, die er aufweist, einfach sehr überzeugt, einfach in seinem Genre als Zeitschleifenfilm und in seinem Gimmick die Sichtweise der Figur zu ändern. Also ich muss sagen, ja, kann man gut machen. Das war wieder eine sehr, sehr schöne Empfehlung und auch eine Art der Empfehlung, bei der ich sage, guckt euch den bitte mal an. Also wenn ihr es nicht getan habt, umso schade, weil dann habt ihr viel von der Diskussion jetzt hier leider nicht mitbekommen. Aber beziehungsweise nicht nachvollziehen können. Aber ich glaube, gerade dadurch, wie wir das hier in Anführungsstrichen auseinandergenommen haben, haben wir hoffentlich noch mal ein bisschen Interesse für den Film geschürt. Das wäre sehr schön.
Ich hoffe es sehr. Der hat viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Also der ist bei mir in meinen bisherigen Jahrescharts sehr weit oben.
Genau, und wer sich noch weiter über den Film informieren möchte, es kann auch sein, dass er unter dem Titel The Map of Tiny Perfect Things vermarktet wird, beziehungsweise das ist halt sein Originaltitel. Dadurch, dass er in Deutschland jetzt nicht die allzu große Fangemeinde hat, könnte ich mir vorstellen, dass man ihn eventuell, wenn man sich darüber informieren möchte, auch mehr unter dem Titel findet.
Ja, und es ist ja irgendwie komisch, sowohl bei Netflix als auch Amazon, manchmal kriegt man den Originaltitel in der Bildkachel und dann klickt man drauf und denkt, man ist kurz bei einem anderen Film gelandet, weil dann auf einmal der deutsche Titel, aber dir als Reiter aufgezeigt wird.
Genau. Aber wie gesagt, Amazon Prime hat da die Rechte dran. Okay, dann würde ich sagen, wir sind durch. Hast du noch irgendetwas zu sagen? Also etwas thematisch Relevantes?
Habe ich jemals was thematisch Relevantes zu sagen? Nein, ich hab nichts mehr hinzuzufügen. Außer, dass ich hoffe, dass ihr liked und abonniert. Kann man das bei Podcasts? Ich glaube, ja. Sache ist, die macht das alles, was die ganzen Influencer euch sagen, was ihr machen sollt, weil ich muss jetzt zugeben, ich so als Zuhörer und Gucker denke mir auch manchmal, ja, warum willst du das? Aber die Sache ist tatsächlich, die Algorithmen reagieren drauf. Also ich habe auch lange gedacht, wenn ich die Videos doch gucke, reicht das doch? Nein, diese ganzen Sachen werden stärker gepusht, wenn man auch nur abonniert und sonst was. Ich weiß jetzt nicht, wie das je nachdem, auf welcher Podcast-Plattform ihr das hier hört, vielleicht könnt ihr gar nicht abonnieren, aber wenn ihr abonnieren könnt, bitte abonnieren, weil dann der große, mächtige Algorithmus denkt, das ist ein Podcast, den hören die Leute nicht nur, den abonnieren die auch noch und dadurch können wir das länger machen, weil uns mehr Leute hören und wir dadurch erstens mehr Motivation haben und zweitens, es bringt schon was, wenn man gehört wird.
Und jetzt haben die Zuhörerinnen und Zuhörer zwei Möglichkeiten. Entweder abonnieren sie, damit du nicht mehr redest, oder sie abonnieren erst recht nicht, weil du zu viel geredet hast. Das überlassen wir euch. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Sehr, sehr herzlich. Verweise an dieser Stelle wie immer noch auf den Rest. Habe ich im Vorfeld schon gemacht. Fred Carpet, ihr wisst Bescheid, fredcarpet.com, Fred Carpet auf YouTube. Und wollen wir an dieser Stelle verraten, worum es in der nächsten Ausgabe schon geht? Oder lassen wir die Leute wieder einer Überraschung zukommen?
Ein Problem, wir haben zwar eine Idee, worum es nächstes Mal geht.
Aber wir wissen nicht, ob der Tag uns überhaupt noch erreicht, denn vielleicht ist dieser Tag eine einzelne Zeitschleife. Deshalb,
genau.
Ja, würde ich sagen,
lasst euch überraschen.
Genau, das wird dann wieder eine kurze Ausgabe mit einer kurzen Frage, einer kurzen Analyse und hoffentlich einer Antwort. Bis dann, macht es gut. Tschüss.
Ciao, ciao.
Das war Filmgedacht, ein Podcast von Fred Carpet. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmfanaten Köpfe von Antje Wessels und Sydney Schering. Filmgedacht kann Film gelauscht werden und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.